Heute ist unsere Bibelstelle Offenbarung Kapitel 2. Als die Berliner Mauer stand, da gab es auch Stationen, durch die Menschen von West nach Osten hindurchgehen könnten oder umgekehrt in der anderen Richtung. Eine davon hieß Friedrichstraße-Station. Ein anderer Name dafür war Tränenpalast. Wenn einer von einer Richtung zu dem anderen hingehen wollte, musste man Durchgänge und auf Treppen oben und unten gehen, immer wieder in eine neue Richtung, verwirrend. Man wurde ständig beobachtet von Menschen, die man nicht sehen könnte. Es war demütigend und beunruhigend. Keiner von uns hat es gern, überwacht zu werden. Wie würden wir aber anders denken, wenn wir verstanden, die Person, der uns überwacht, der liebt uns, der kümmert sich um uns und will das Beste für uns. Man mag auf einen Trainer denken, der sehr gern den Erfolg von seinen Sportlern sieht. In der Offenbarung, da werden 7 Gemeinden angesprochen, das lesen wir bereits in Kapitel 1 zu den 7 Gemeinden. Schreibe zu den Engeln von den 7 Gemeinden. Und vielleicht könnten wir unser erstes Bild haben. Ich möchte wiederholen, dass das Buch der Offenbarung ist, so viel wie ich verstehe, das einzige Buch in der Bibel, das seine eigene Gliederung macht. Und das finden wir in Kapitel 1 und Vers 19. Er sagt zu Johannes, und das ist Jesus, der dieses sagt, schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen wird. Also das heißt dann, das, was du gesehen hast, das ist Kapitel 1. Das, was ist, ist Kapitel 2 und 3. Es gibt eine Botschaft an 7 Gemeinden. Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea. Und dann das dritte ist, das, was nach diesem geschehen wird, das ist ab Kapitel 4 bis zum Ende des Buches. Übrigens, ich habe die Herausforderung zu den Schülern gegeben, sondern das Buch der Offenbarung durchzulesen. Und ich hoffe, dass ich habe meine Erinnerung, das Datum richtig, das ist der zweite Sonntag im März. Ja, der zweite Sonntag im März. Durchgelesen, okay? Falls du das bereits getan hast, melde dich bei mir und das würde mich sehr freuen. Aber wir haben bis zu dem zweiten Sonntag im März. Ich möchte dann zu Kapitel 2 kommen, dann ab Kapitel 2 haben wir die Botschaft über das, was ist, von diesen 7 Gemeinden, das, was ist. Die 7 Gemeinden, die Gott selektiert hat. 30 Jahre vorher gab es mindestens mindestens noch drei Gemeinden. Mindestens noch drei Gemeinden, als auch diese, die hier genannt sind. Höchstwahrscheinlich gab es zweifach oder dreifach mehr bis zu diesem Zeitpunkt, 95, 96 nach Christus ungefähr. Und Gott hat besonders diese sieben ausgesucht, damit er genau das mitteilen könnte zu diesen sieben Gemeinden. Ich glaube nicht nur diese sieben, sondern uns allen, denn die Bibel sagt, selig derjenige, der das liest. Buchstäbliche Gemeinden. Aber die Eigenschaften, die bei diesen Gemeinden waren, die sind auch heute in Gemeinden zu finden. Das heißt, du kannst auch eine Gemeinde von Ephesus, nicht in Ephesus, sondern woanders in der Welt heute finden. Und Smyrna und Pergamon und Thyatira und so weiter. Du kannst solch eine Gemeinde auch heute finden. Oder du kannst Eigenschaften von so einer Gemeinde in Gemeinden finden. Für jede Gemeinde gab es eine Botschaft. Und das Muster, interessanterweise, ist bei allen praktisch das Gleiche, das Muster. Nun, das, was mitgeteilt wird, das ist unterschiedlich bei jeder Gemeinde. Aber das Muster ist fast das Gleiche. Jede Gemeinde hat einen Engel. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe. Allerdings, das Wort in der griechischen Sprache, in dem Urtext, Angelos, und wir kriegen das Wort Engel heute im Deutschen von dem Wort im Griechischen Angelos. Angelos bedeutete auch Bote oder Botschafter, nicht nur immer ein Engel. Und so wie ich das verstehe, sind sieben Boten, nicht Engel von Himmel, sieben Boten von sieben Gemeinden angesprochen. Dann immer wieder hindurch spricht er ein kritisches Wort über das, was falsch gemacht wurde. Und Engel sind heilig. Die machen gar nichts Falsches. Er trug diese Bote, seine Kopie von diesem Buch der Offenbarung, weiter zu seiner Gemeinde. So haben wir eine Botschaft heute Morgen über die Gemeinde oder zu der Gemeinde in Ephesus. Vielleicht können wir das zweite Mal sehen. Und diese Botschaft ist auch für uns heute Ephesus. Und das ist schwierig zu sehen. Und leider habe ich nichts, womit ich das zeigen kann. Aber so ungefähr hier, okay, sieht man etwas so Gelbes. Das ist, wo Ephesus war, in Kleinasien, was heute Türkei heißt. Das war eine Großstadt. Und vielleicht können wir noch eins sehen. Ephesus heute ist keine Großstadt mehr. Das ist eine Attraktion für Besucher. Historisches für die Archäologie. Damals, und dann der nächste, damals gab es einen großen Tempel, es gab verschiedene Tempel da drin, aber einen großen, für diesen war Ephesus sehr berühmt in der römischen Welt. Artemis-Tempel, zur Zeit Johannes, auch zur Zeit Paulus. Und da sind die Leute von überall in der römischen Welt hingekommen. Und anscheinend ist etwas aus dem Himmel gefallen. Und das war dann schließlich die Göttin Artemis. So wurde das dann erklärt. Menschen können hingehen und Heilung bekommen. Es gab auch viel Immobilien verkauft, gekauft durch diesen Tempel. Verschiedenes, es war sehr, sehr einflussreich. Und wir lesen in dem Buch Apostelgeschichte, dass die Botschaft von Paulus so effektiv war, Entschuldigung, dass die Menschen, ganz viele Menschen, aufgehört haben, zu diesem Tempel Artemis zu gehen, weil sie an nur einen Gott glaubten. So hat der Herr aber auch eine Botschaft an uns heute. Vielleicht können wir das jetzt ausblenden. Sahaja. Gott hat eine Botschaft für uns heute. Das Erste, das wir sehen von Jesus Christus, ist seine Autorität. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe: Dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält, der inmitten der sieben goldene Leuchte wandelt. Er hält die sieben Sterne und das sind die sieben Boten. Vielleicht waren sie Pastoren, Ältesten, was weiß ich. Auf jeden Fall waren sie leitende Personen für diese sieben Gemeinden. Und Jesus hat sie alle wie eine Halskette in seine Hand gehabt. Johannes könnte das sehen in den Himmel und hat das angeblickt. Und das heißt, er ist der höchste Autorität. Egal in welche Gemeinde, Jesus Christus ist der höchste Autorität und kein anderer. Übrigens, wenn du deine Bibel liest, und vielleicht ist das neu für irgendjemand heute, du kannst in dem Buch Timotheus lesen, Kapitel 2, du wirst lesen, es gibt nur einen Gott und einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus. Das heißt, du kannst direkt zu Gott durch Jesus Christus kommen. Er ist der höchste Autorität in der Gemeinde. Jesus sagt an, was sein soll in der Gemeinde. So, seine Autorität, das merken wir als Erstes. Und zweitens, sein Wissen. Er wandelt inmitten der sieben goldenen Leuchter. Ich kann das nicht so ganz erklären, das ist wirklich ganz tiefe Wahrheit. Aber dieses ist uns klar. Wo es auch eine lebendige Gemeinde gibt, da ist Jesus da und aktiv. Er wandelt inmitten der sieben goldenen Leuchte. Menschen vergessen Gottes Gegenwart. Das passiert sehr schnell im Leben. Und nachdem sie das lange Zeit vergessen haben, fangen sie an, seine Gegenwart zu verneinen. Aber die Tatsache ist, Jesus Christus ist hier unter uns. Die sieben Leuchte symbolisieren sieben Gemeinde. Nicht vergessen, Leuchte. Sie leuchten. Eine Gemeinde leuchtet. Zumindest soll eine Gemeinde leuchten. Ich möchte das euch zeigen in Matthäus Evangelium. In der Bergpredigt hat er Menschen angesprochen, und das war für sie als Individuen, aber wenn die Bibel voller wiedergeborene Christen ist, dann ist die Gemeinde genauso oder soll genauso sein. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 5 und Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Nun, es gibt noch weiter da, aber das reicht für uns aus heute Morgen. Die Gemeinde soll wie ein Leuchter auf einem Hügel sein oder auf einem Berg sein. Das letzte Mal, dass ich in Italien war, wir sind in die Nacht zurückgefahren und in Südtirol kann man sehen, links und rechts Städte, Dörfer in die Nacht, über einem voller Licht, leuchtend, faszinierend, schön. So soll eine Gemeinde sein. Wir sollen leuchten. Menschen sollen merken, hier gibt's Wahrheit. Hier gibt's Leben. Hier gibt's etwas Gutes. Er wandelt mitten drin. Und wie gesagt, ich kann es nicht so ganz erklären, wie das funktioniert. Aber hast du mal über jemanden gesprochen? Du drehst dich um und diese Person stand dir nebenan. Du warst überrascht. Oder sitzt dir nebenan, du warst überrascht. Ich denke, die große Mehrheit von uns haben das mal erlebt. Hoffentlich war das etwas Gutes, das du gesagt hast über diese Person. Jesus ist hier. Ich staune, dass er uns so ehrt. Deshalb sollen wir ihn auch ehren. Die Tatsache, dass Jesus hier ist, wird für viele ein Trost. Manche sind wie Petrus, der einmal versucht hat, aufs Wasser zu gehen und Weg von Jesus geschaut hat, fing an zu sinken. Und du bist gerade in der Situation. Du fühlst dich, als ob du sinkst. Und du weißt nicht, was zu tun. Er hat geschrien, Herr, hilf mir. Du kannst das Gleiche schreien zu dem Herrn Jesus Christus. Herr, hilf mir. Er reicht seine Hand aus und er hilft. Manche von uns sind in so einer Situation, dass wir wirklich betrübt sind über Dinge. Wir sind nicht hilflos, aber auf jeden Fall betrübt. Und Jesus ist der große Ratgeber. Er gibt uns das Rat, das wir brauchen. Es sind andere, die ungern hören, dass Jesus hier ist, weil sie immer wieder seinen Willen widerstanden haben. Sie haben ihre Erklärung dafür, warum das für mich nicht funktioniert. Funktioniert für dich, Jeff, aber es funktioniert für mich nicht. Weißt du, du kannst so eine Erklärung an allen Menschen geben, außer Jesus selbst. Das geht nicht bei ihm. Nur die Wahrheit funktioniert bei Jesus. Und er sagt, ich weiß. Ich kenne deine Werke und deine Mühe, deine Ausharren, dass du Böse nicht ertragen kannst und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner erkannt und du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Ich weiß, also das allumfassendes Wissen, Jesus sieht alles. Ich kenne deine Werke. Und er nennt drei davon. Erstens ihre Mühe oder ihre Arbeit, ihre Dienst für den Herrn. Sie haben eine hervorragende Leistung gebracht. Diese Gemeinde, die Geschwister in diese Gemeinde. Ihre Mühe. Zweitens ihr Ausharren. Und drittens ihr Treue zu der Lehre Christi. Hier war keine lässige Gemeinde. Sie haben Jahr rein, Jahr raus die Ärmel hochgerumpelt. Sie waren fleißig wie die Schwaben. Höchstwahrscheinlich auch gut organisiert. Sie hatten Geduld oder Ausharren. Geduld ist ein Frucht des Geistes. Geduld ist auch ein Merkmal für Reife. Es gab wirklich gute Dinge bei dieser Gemeinde. Die Gemeinde war bibeltreu. Sie haben gute Bibellehre bekommen. Zunächst von Paulus, danach von Timotheus, schließlich von Johannes. Aber sie haben auch gute Ältesten, die das Wort Gottes gut gelehrt haben. Und sie haben einen guten Hirtendienst getan, muss man sagen, über diese Ältesten. Einen sehr guten Hirtendienst getan. Die Gemeinde war groß. Und deswegen bräuchten sie viele Ältesten. Und sie haben wirklich einen guten Hirtendienst gemacht. Warum sage ich so etwas? Schauen wir in Apostelgeschichte Kapitel 20. Apostelgeschichte Kapitel 20 und ab Vers 28. Oh, ich hoffe, ich schaffe dieses heute. Und wenn nicht, dann kann Wladimir mal vorne kommen und für mich vorlesen. Das war nicht geplant, aber er hat Mitleid mit mir, bin ich sicher. Apostelgeschichte, Kapitel 20, Vers 28. Und dies ist die Rede von Paulus zu den Ältesten in Ephesus. Hab Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die Herde nicht verschonen, und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jenen unter Tränen zu ermahnen. So die Ermahnung, die Unterweisung zu den Ältesten, so ungefähr 57, 58 nach Christus, hat Paulus gemacht und jetzt ist es 96 nach Christus. Und was schreibt Johannes über diese Gemeinde? Jetzt in der zweiten Generation, weit in der zweiten Generation, dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind, und hast sie als Lügner erkannt. Und dann lesen wir in Vers 6, aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Das, was Paulus zu denen gesagt hat, haben sie 2 Generationen gefolgt. Und deswegen wollte Jesus sie loben. Als wir vor über einer Woche in Spanien waren, Linda und ich, wir waren bei einer Konferenz und es gab mehrere Predigte bei dieser Konferenz. Und der Prediger war ein Mann aus USA, aus einer Gemeinde, einer Baptistengemeinde. Und seine Predigte, die waren biblisch durch und durch. Sie waren richtig interessant und sie waren richtig kräftig. Richtig kräftig. Und ich fand das so interessant. Und es gab noch andere von seiner Gemeinde dort bei der Konferenz. Und ich habe gefragt, wie alt ist diese Gemeinde? Und einer hat zu mir gesagt, 140 Jahre alt. Ich habe zu dieser Person gesagt, ihr erlebt so einen Segen bei euch in der Gemeinde. Die meisten Gemeinden hatten es nicht aus, 140 Jahre mit so ein Herz für Jesus Christus und für sein Wort. So war Ephesus in der zweiten Generation und deswegen wollte Jesus Christus diesen loben. Sie hielten zu der richtigen Lehre und sie waren wirklich eine fleißige Gemeinde. Es tat denen nichts aus, arbeiten zu müssen, für den Herrn arbeiten zu müssen. Aber dann gibt es auch eine Klage. Erstens Lob und dann danach eine Klage hier. Ich habe gegen euch. Geschwister, wir sollen nicht denken, dass wenn Jesus so etwas sagt, dass er der Feind ist. Er sagt das, weil er sie liebt. Ich habe gegen euch, Vers 4, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Wenn Menschen Jesus als heilend annehmen, dann sind sie normalerweise voller Freude, manchmal voller Aufregung. Das sind allerdings aber Emotionen. Wenn du sagst, an dem Tag war ich so voller Freude und ich habe so gejubelt und jetzt ist es nicht mehr so, also das ist nicht so problematisch. Das war Emotionen. Wenn zwei Menschen ineinander verliebt sind, da wirken die Emotionen auf Hochtour. Es ist öfters notiert, dass Männer in dieser Zeit ganz viel Energie für die Beziehung und für Romantik haben. Nach der Hochzeit geht das allmählich wieder herunter. Vor der Hochzeit können sie nicht schlafen, weil sie nachts an ihre Verliebten denken. Monate später, nach der Hochzeit, liegen sie bei der verliebten Frau, schlafen und schnarchen. Wohin ist die Interesse an Romantik verschwunden? Stellt fast jede Ehefrau in dieser Zeit die Frage, aber ich möchte sagen, liebe Frau, es ist gut, dass diese Phase endet. Sonst wäre der Ehemann schnell tot. Emotionen gehören zu Liebe. Sie sind aber nicht gleich Liebe. Müssen wir verstehen. So, wenn Jesus darüber spricht, er spricht nicht von Emotionen. Liebe ist mehr als Emotionen. Emotionen gehören dazu, aber ist mehr als Emotionen. Was meint dann Jesus mit diesem Satz, du hast deine Liebe verlassen? Nicht verloren, verlassen. Wir wollen in Apostelgeschichte noch einmal schauen, Kapitel 19 und Verse 8 bis 10. Es ist dann leicht zu bemerken, was das war. Es ist in Gottes Wort beschrieben, wie sie am Anfang waren. Kapitel 19, ich fange mit Vers 8 an. Apostelgeschichte, Kapitel 19, ich fange mit Vers 8 an. Er, das ist Paulus, ging aber in der Synagoge und sprach freimütig 3 Monate lang, indem er sich unterredete und sie von den Dingen des Reiches Gottes überzeugte. Als aber einige sich verhärten und nicht glaubten und von der Menge schlecht redeten, von dem Weg trennte er sich von ihnen und sonderte die Jungen ab und unterredete sich täglich in der Schule des Tyrannus. Dies aber geschah 2 Jahre lang, so dass alle, die in Asien wohnten, sowohl Juden als auch Griechen, das Wort des Herrn hörten. Paulus hielt in Ephesus täglich Bibelschule. Und es kamen so viele Menschen, die sich bekehrt hatten, auch Leute, die sich noch nicht bekehrt hatten, das war offen. Und sie haben Gottes Wort gehört und sie waren fasziniert. Und als sie zum Glauben an Jesus kamen, da wollten sie noch mehr hören, noch mehr von ihren Herrn verstehen, noch mehr von Gottes Plan und Gottes Wege verstehen, weil das für sie Nummer eins war, Jesus Christus und sein Heil und seine Gemeinde. Und sie waren von Jesus und von dem Evangelium so begeistert, dass sie hinausgingen, nicht nur in Stadt Ephesus, sondern in dem ganzen Provinz von Asien, war groß. Und sie haben das Evangelium verbreitet. Das war diese Liebe für Jesus Christus. Ich lese jetzt in Vers 18. Viele aber von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und gestanden ihre Taten. Viele aber von denen, die vorwitzige Künste getrieben haben, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen. Das waren Okkultbücher. Und sie berechnete ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberdrachmen. So wuchs das Wort des Herrn mit Macht und erwies sich kräftig. Und dann möchte ich in Epheser Kapitel 1 mal lesen. Epheser Kapitel 1. Epheser Kapitel 1, was dann Paulus später an die Gemeinde in Ephesus schrieb. Und hier ist, was er sagt in Epheser Kapitel 1 und Vers 15. Deshalb höre auch ich, nachdem ich von euren Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf für euch zu danken. Und ich gedenke eure in meinen Gebeten, eure Liebe zu allen Heiligen. Okay, kapieren wir dieses? Also erstens, sie hatten eine Liebe zu Jesus Christus, eine ganz starke, tiefe Liebe zu Jesus Christus. Und das hieß dann, dass sie eine Liebe zu seinem Wort gehabt haben. Wenn du jemanden liebst, dann möchtest du von dieser Person hören. Und du hörst von dem Herrn Jesus Christus, wenn du Gottes Wort hörst, wenn du Gottes Wort liest. Das ist Liebe. Nummer drei. Sie waren so begeistert von diesem Evangelium, dass sie auch eine Liebe zu anderen Menschen, verlorene Menschen haben. Und sie haben das Wort verbreitet, volle Energie, volle Liebe. Sie haben das Evangelium verbreitet und in ganz Asien, in diesen Provinz, haben die Menschen von Jesus Christus gehört. Ohne Fernseher, ohne Internet, ohne Handys, ohne Podcast, ohne iPads. Es gab eine Flamme in ihren Herzen für das Evangelium und für die Seelen von anderen Menschen. Das gehört zu dieser Liebe, zu Jesus Christus, erste Liebe. Und dann viertens, wir haben gelesen, eure Liebe zu allen Heiligen. Das gehört auch dazu, dass du anderen Christen liebst. Du weißt, das sind meine Geschwister und ich habe eine Liebe für sie. Es ist interessant, dass wenn Menschen zum Herrn Jesus Christus im Glauben kommen, das passiert alles so natürlich. Du musst es denen nicht so viel erklären, nur ein paar Dinge erklären und das fängt so an bei denen. Diese Sachen, Flamme im Herzen, jetzt aber ist die Liebe abgekühlt. Ephesus war eine Stadt, die einst riesig war, in der Zeit 200.000 Menschen, riesig in der römischen Welt, die sich Stück für Stück geändert hat, auf vielerlei Weise, bis die Stadt ganz klein geworden ist. Und die Gemeinde stand davor, sagte Jesus, die gleiche Zukunft zu haben, sich so zu entwickeln. Vorher waren sie so evangelistisch, jetzt sind sie etabliert. Vorher waren sie begeistert, Gottes Wort zu lernen. Jetzt, wir haben alles gelernt. Geschwister, was haben wir gelernt von Jesus, als er stand da, gerade am Anfang, unter den Leuchtern? Eine Gemeinde soll leuchten. Das ist das, was Gott von uns erwartet, ist, dass wir leuchten. Dass Menschen sehen können. Die lieben Jesus Christus. Sie lieben Gottes Wort. Sie lieben es, das Evangelium zu verbreiten. Wie steht's bei dir? Warst du vorher gern bei der Bibelstunde, jetzt nicht mehr? Du hast andere Dinge zu tun. Hast du vorher deine Bibel Tag für Tag gelesen? Aber jetzt nicht mehr. Hast du vorher viel gebetet und das genossen, Zeit mit Jesus zu verbringen? Jetzt viel weniger. Hast du vorher das Evangelium verbreitet? Und wann war das letzte Mal, dass du mit jemandem über Jesus Christus gesprochen hast? Merkt ihr, das kann man erkennen. Bitte sei kein Richter auf die anderen. Lass Gott in deinem Herzen wirken. Vorher hast du alle in der Gemeinde geliebt, jetzt einige Jahre andere? Nein. Vorher warst du voll im Geist. Jetzt ist dein geistiges Leben ausgetrocknet. Was ist passiert? Geschwister, wir können auch aktiv sein, trotzdem Jesus nicht lieben. Was ist passiert? Naja, vielleicht bist du in der Karriere sehr beschäftigt. Vielleicht mit Haus sehr beschäftigt. Vielleicht mit Zielen für die Familie sehr beschäftigt. Vielleicht ist Sünde in deinem Leben hineingekommen. Das hat viele Probleme gestiftet und du redest jetzt nicht mehr mit Jesus, wie du in der Vergangenheit geredet hast. Du schlagst deine Bibel nicht auf, um von ihm mehr zu lernen. Oder ich schäme mich einfach. Ich möchte akzeptiert werden von anderen um mich herum. Auf jeden Fall, was das auch immer heißt. Wir können 50 Dinge nennen und sie nicht alle nennen, was so etwas in einem Leben vorbringt. Du hast deine erste Liebe verlassen. Auf jeden Fall. Wenn wir so in diese Phase kommen, da haben wir längst vergessen, was Jesus für uns getan hat. Denn wenn du darüber nachdenkst, was er für dich, für mich getan hat, dann kannst du ihn nur lieben. Dann kannst du nur mehr von ihm wünschen. Und ich weiß ja, wenn wir über solche Dinge sprechen, manchmal sagen Leute, ja, aber Jeff, ich habe Kleinkinder zu Hause, ich habe Babys zu Hause, ich kann nicht so die stille Zeit machen wie in der Vergangenheit, das verstehe ich. Meine Frau hat auch 4 Kinder gehabt. Es war nicht immer einfach, aber sie hat immer irgendwie einen Weg gefunden. Auch wenn kurz. Das meine ich nicht. Ich meine, du stehst im Leben so, du kannst schon Zeit mit Jesus verbringen. Aber du hast seit langem aufgehört, das zu tun, oder du tust es nur selten. Das heißt, die erste Liebe verlassen haben. Und bitte, schiebe die Schuld nicht in die Schuhe von jemandem anders. Die Schuld liegt bei dir. Ich möchte eine Geschichte erzählen, um das mal zu untermauern. Ich kenne einen Mann, der mit 14 zum Glauben gekommen ist durch einen Jugendkreis, mit 14. Und als er das zu seinen Eltern erzählt hat, haben sie ihn verboten, weiter zu dem Jugendkreis hinzugehen. Das war Schluss. Wisst ihr, was er getan hat? Er ist nicht voller Bitterkeit geworden. Er hat zu Hause seine Bibel gelesen, Tag für Tag. Tag für Tag. Ich kann nicht zum Jugendkreis, okay. Ich bekomme meine Bibellektion hier bei mir zu Hause und ich lese meine Bibel. Und er hat seine Bibel x-mal durchgelesen. In diesen 4 Jahren, bis er 18 war. Und dann könnte er selber entscheiden, er hat sich taufen lassen, ist weiter zum Jugendkreis und zur Gemeinde gegangen. Schiebe die Schuld nicht in die Schuhe von jemandem anders. Es liegt bei uns, wenn Gott sagt zu uns, du hast deine erste Liebe verlassen. Und dann gibt er einen Befehl. Denke nun, Vers 5, daran, wovon du gefallen bist und tue Buße. Und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde deinen Leuchter von deiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Die Gemeinde, alle hatten ein Leuchter oder sie waren alle symbolisiert als Leuchter. Eine Gemeinde soll leuchten. Wenn sie aufhören zu leuchten, sagt Jesus, ich nehme das dann weg. Ernsthafte Sache. Eine Gemeinde soll leuchten. Und er sagt, tu Buße. Tu die erste Werke. Es tut weh, so etwas zu hören. Aber es ist heilsam. Steve Jobs war ein Genie, der Apple gegründet hat. Sehr selbstbewusst im Leben. Und so mit 55, glaube ich, so alt war er, bekam er Krebs. Und er ist zum Krankenhaus gegangen, die Ärzte kannten ihn gut. Sie haben Untersuchungen gemacht, sind zurückgekommen, haben gesagt, fast mit Tränen in den Augen. Wir haben schnell genug gefunden. Wir müssen operieren und Therapie. Und dann steht dir gute, sehr gute Chancen zu überleben. Stattdessen hat er gesagt, nein, ich heile mir selber. Und meinte, das durch Diät zu tun. Ein Jahr später ging er zurück zu den Ärzten, ganz krank. Sie könnten ihm nicht helfen. Und ein paar Monate später war er tot. Wenn ein Arzt sagt, OP, dann sollen wir zuhören und sagen, okay, wir machen das. Und wenn Jesus sagt zu dir, OP, tu Buße, dann sollen wir sagen, ja, das klingt hart, aber Herr, ich mag's und du bringst mich durch. Wahrscheinlich, Geschwister, wahrscheinlich ist es der Fall, dass unter uns einige von uns sind so. Und ich möchte euch sagen, dass bevor ich gepredigt habe, ich habe zu Gott gesagt, Herr, ich glaube, du sprichst zu mir zuerst. Und vielleicht ist das der Fall bei ein oder zwei oder einige von euch. Und wenn das der Fall ist, möchte ich euch empfehlen, gehe zusammen mit einem anderen Bruder oder Schwester und bete zusammen direkt darüber und bitte um Gottes Segen und fange mit den ersten Werken wieder an. Charles Haddon Spurgeon hat Folgendes gesagt. Was ist Rechtgläubigkeit ohne Liebe anders als eine Katakombe, in der man einen toten Glauben begräbt? Sie ist ein Käfig ohne Vögel, das dürre Gerippe eines Menschen, aus dem das Leben entflohen ist. Mir ist bange, dass der allgemeine Strom des kirchlichen Lebens zu sehr in der Richtung auf das Äußere verläuft, und zu wenig in der Richtung auf tiefe, brennende Liebe für die Person Jesu. Titel von seiner Predigt: Hast du mich lieb? Und das fragt uns Jesus heute Morgen: Hast du mich lieb? Ich möchte beten und